Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Kirchenführer rufen zum Frieden im Gazastreifen auf. In der Ukraine arbeiten die christlichen Kirchen gemeinsam gegen Menschenhandel. Und was sagt Assisi der Weltkirche? Das sind die Themen heute in diesem Weltkirchenmagazin und zudem begrüßt sie ganz herzlich Birgit Pottler. Zunächst hat Gudrun Zeiler die Tagesnachrichten.
Die Situation im Nahen Osten dominiert die soeben aufgenommenen Beratungsgespräche der Union der Hilfswerke für die orientalischen Kirchen im Vatikan, kurz RoAKO. Der Generalsekretär der RoAKO, Leo Lemmens, ist erschüttert von den neuesten Nachrichten von Priestermorden und Entführungen. Mittlerweile wüssten alle, dass Christen im Irak verfolgt werden. Unterdessen wurde am Montag ein vor 2 Wochen entführter chaldäischer Priester freigelassen. Der 33-Jährige sei sehr erschöpft, aber sonst in guter Verfassung, hieß es aus dem Irak. Papst Benedikt XVI. Hat eine anstrengende Arbeitswoche begonnen. Am Donnerstag empfängt er den Patriarchen der assyrischen Kirche, Mar Dinka. In dem Gespräch soll es vor allem über das Leid der Christen im Nahen Osten, speziell im Irak, gehen. Am Freitag kommt der Großmeister des Malteserordens, Fra Andrew Bertie, in den Vatikan. Samstagvormittag dagegen wird der scheidende britische Premierminister Tony Blair zu einem Besuch beim Papst im Vatikan erwartet. Medienberichten zufolge wolle Blair mit Papst Benedikt über eine mögliche Konversion zum Katholizismus sprechen. Der Vatikan hat diese Spekulation weder bestätigt noch dementiert. Die Menschen in Osteuropa fühlen sich im Stich gelassen. Das sagt der Geschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, Gerhard Albert, im Vorfeld des Europagipfels in Brüssel am Donnerstag. Die Zugehörigkeit der Länder zur Europäischen Union führe nicht automatisch zu einem Wohlfahrtsschub, erinnerte Albert. In Teilen Indonesiens wächst der Druck auf Christen. In der westjavanischen Millionenstadt Bandung haben nun 150 muslimische Demonstranten den lokalen christlichen Gemeinschaften mit gewalttätigen Aktionen gedroht, sollten sie religiöse Aktivitäten in ihren Privathäusern nicht einstellen.
Ich betrachte es als meine Pflicht, von hier aus einen dringlichen und sorgenvollen Appell zu lancieren, dass alle bewaffneten Konflikte, die die Erde mit Blut tränken, ein Ende haben. Die Waffen sollen schweigen und überall weiche der Hass der Liebe, der Angriff der Vergebung und die Zwietracht der Einheit. Dieser Papstappell für den Frieden, lanciert am Sonntag in Assisi, galt besonders dem Heiligen Land, wie Benedikt betonte, von Franziskus besonders geliebt und im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Palästinensische Kirchenführer haben unterdessen die Kämpfe zwischen den Bewegungen Fatah und Hamas scharf kritisiert. Die blutigen Auseinandersetzungen im Gazastreifen zerstörten die Hoffnung auf einen unabhängigen Staat Palästina, heißt es in einem Appell an die Konfliktparteien. Überdies driften die Palästinensergebiete Gaza und Westjordanland inzwischen immer mehr auseinander. Im Namen des einen und einzigen Gottes, so heißt es wörtlich in der Erklärung der Kirchenführer, sowie im Namen der getöteten Menschen, bitten sie ihre Brüder bei Fatah und Hamas, auf die Stimme der Vernunft, der Wahrheit und der Weisheit zu hören und sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Zur Lage im Gazastreifen haben wir mit Johannes Gerster gesprochen, langjähriger Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel.
Die Lage ist, dass die Hamas im Gazastreifen immer eine sehr machtvolle Stellung hatte. Und man muss wissen, dass die Hamas in den letzten Jahren zunehmend auch religiös fanatisch wurde. Sie will einen Scharia-Staat errichten. Wird es auch in Gaza versuchen.
Erst im März hatten Hamas und Fatah in Mekka Frieden geschlossen und eine nationale Koalition gebildet. Bei den neuen Kämpfen im Gazastreifen starben innerhalb einer Woche mehr als 100 Menschen. Hoffnung hat Gerster keine.
Also ich sehe im Moment keinerlei Möglichkeit, dass die Fatah und Präsident Mahmoud Abbas nochmal Fuß fassen kann. Viele wandern aus. Es gibt auch ein Ungleichgewicht. Soweit als die Hamas mit bedeutend mehr Geldern und damit auch Macht ausgestattet wird, als es die Fatah zur Verfügung stehen hat. Und deswegen ist das zunächst einmal blanke Anarchie.
Palästinenserpräsident Abbas verbot den militärischen Flügel der Hamas und vereidigte am Sonntag eine Notstandsregierung. Der gehören auch zwei Christen an. Die Hamas hält die neue Regierung aber für illegal.
Und man wird jetzt abwarten, ob diese Herrschaften beginnen, eine Art eigenes Staatsgebilde zu errichten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sie das Zweite tun werden. Sie werden von Gaza den Kampf gegen Israel wieder verstärken. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Quartett, die Vereinigten Staaten, die Europäer, die Russen und die UNO dringend zusammenkommt. Denn so kann es ja nicht weitergehen.
Wer auch immer die Macht im Gazastreifen hat, der Küstenstreifen ist wirtschaftlich von Israel abhängig. Nach der Machtübernahme der Hamas hatte Tel Aviv zunächst die Lieferungen von lebenswichtigen Gütern eingestellt. Doch dabei soll es nicht bleiben. Leiden würde nur die Bevölkerung. Und die sei in jedem Fall der Verlierer, so Gerster.
Es gibt keine zivilen Strukturen, gerade in Gaza nicht. Die Leute sind praktisch ausgeliefert. Sie sind ausgeliefert denjenigen, die Geld, Waffen und Munition haben und können selbst nichts bewirken. Und das ist also tragisch. Sie sind eine Art Geisel in der Hand der Hamas jetzt und müssen am meisten leiden.
Sie scheinen fast schon Wunschdenken zu sein. Die Nachrichten vom friedlichen Zusammenleben der Religionen und Völker im Nahen Osten. Doch es gibt sie. Kleine Enklaven und Menschen, die einen Traum Wirklichkeit werden lassen. Einige von ihnen waren erst vor kurzem auf dem Evangelischen Kirchentag in Köln. Hilde Regeniter hat sich davon überzeugt.
Orientalische Klänge auf dem Kirchentag. Da singen allerdings keine Profisängerinnen, sondern die Spielerinnen der Frauenfußballnationalmannschaft aus Palästina. Kickende Palästinenserinnen, die gibt es in dieser Form erst seit 3 Jahren, erzählt Hani, die Kapitänin. Und auch, dass die Gesellschaft zu Hause sich erstmal an die Fußballerinnen gewöhnen musste.
Unsere Männer fanden die Idee verrückt, dass Frauen Fußball spielen. Sie sagten, das ist doch so ein harter Sport und ihr werdet noch ganz männliche Körperformen bekommen. Aber irgendwie fanden sie das Ganze dann doch spannend. Und heute kommen viele von ihnen als Zuschauer zu unseren Spielen.
Dass solche Partien überhaupt zustande kommen, grenzt manchmal an ein wahres Wunder. Denn die Mädchen müssen sich unter schwierigsten Bedingungen fit halten.
Da ist einmal unsere eingeschränkte Mobilität, auch diese Checkpoints und Absperrungen. Und dann die Mauer, die unsere Gebiete von Israel trennt. Wir können uns nicht frei bewegen und leben wie im Gefängnis. Außerdem haben wir keine vernünftigen Fußballplätze. Wir müssen auf Asphalt spielen oder auf der Straße. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen.
Und trainieren meist getrennt voneinander, je nach Wohnort in Gaza, Jericho oder Ramallah. Nur selten trifft sich die komplette Mannschaft und nimmt dann stundenlange beschwerliche Bustouren auf sich, um zu halbwegs vernünftigen Sportplätzen zu kommen. Aber all das schweißt die Mädchen nur noch fester zusammen, und zwar über die Religionsgrenzen hinweg.
In unserem Team sind wir 9 Muslime und 10 Christinnen. Und wirklich, wir haben deswegen keine Probleme untereinander. Wir spielen zusammen Fußball, wir essen zusammen, wir lachen und haben Spaß. Wir streiten nicht über Religion.
Hani selbst ist Christin und sie findet es völlig okay, dass 2 der muslimischen Spielerinnen ihr Kopftuch auch beim Fußball tragen. Egal ob Christin oder Muslima, sie verbindet etwas anderes.
Wir sind gläubig. Wir glauben an einen Gott. Das stärkt unsere Motivation. Ohne Gott könnten wir unsere Situation kaum aushalten. Wo sollten wir ohne ihn die Geduld hernehmen, mit all dem zu leben? Ohne Gott sind wir nichts.
Sie sind sehr stolz darauf, dass sie selbst für ein anderes, ein modernes Palästina stehen, jenseits von Terror und Gewalt.
Wir verändern auch das Denken und die Mentalität in unserem Land. Wir wollen unseren Leuten zeigen, Frauen sind gleich viel wert. Wir glauben an die Gleichberechtigung und daran, dass Frauen alles tun können, was Männer auch tun.
Mit der Gleichberechtigung der Frauen, meint Hani, wächst auch die Chance, dass eben diese Frauen eines Tages den Friedensprozess mit Israel voranbringen werden. Und die Fußballerinnen aus Palästina hegen keinen Groll gegen die Menschen in Israel. Sie glauben, dass die Israelis genauso den Frieden wollen wie sie selbst. Das Problem in ihren Augen sind die Extremisten auf beiden Seiten und die Politiker. Auf jeden Fall, die Spielerinnen wollen nicht nur Sportlerinnen sein, sondern auch Botschafterinnen ihrer Heimat und des Friedens.
Die einzige Wahl, die wir haben als Palästinenser und als Israelis, ist doch in Frieden miteinander zu leben. Wir können die Israelis nicht rausschmeißen aus unseren Gebieten, aber auch wir überlassen ihnen doch nicht unser Land. So bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns hinzusetzen und wirklich Frieden zu schließen. Aber das ist ein Wunsch, der sich wohl leider nur sehr schwer erfüllen wird.
It's a wish and we wish for it, but I think it's difficult to happen.
Menschenhandel aus Osteuropa nimmt ständig zu. Eines der am schlimmsten betroffenen Länder ist die Ukraine. Dort arbeitet die katholische Caritas nun mit den anderen christlichen Kirchen im Land zusammen, um das Phänomen einzudämmen. Silke Schmidt mit Hintergründen.
Der Menschenhandel ist gerade im Begriff, neue Formen anzunehmen, berichtet der Direktor der Caritas Ukraine, Andriy Vaskovic. Kriminelle Organisationen verschleppen nicht nur Frauen, sondern auch immer mehr Männer aus Osteuropa in den Westen. Genaue Zahlen der Opfer gibt es nicht.
Aber es geht schon um zigtausende von Frauen und auch Männern, die im Ausland sozusagen Opfer des Menschenhandels werden. Wir haben in allen unseren Programmen den Bereich heute ausgeweitet und sprechen nicht nur mehr vom Frauenhandel, sondern auch von der Exploitation der Männer im Ausland durch Leute, die versuchen, ihre Arbeit auszunutzen und ihre Tätigkeiten auszunutzen.
Gerade die Caritas versucht seit Jahren, gegen den Skandal vorzugehen. Wenn schon keine Eindämmung gelingt, dann wenigstens Aufklärung.
Auch unter Einbeziehung der staatlichen Strukturen, die in dem Bereich tätig sind. Für uns war es ganz, ganz wichtig, zunächst einmal zu sehen, wer arbeitet in diesem Bereich und wie kann man die Zusammenarbeit koordinieren. Wir haben dann versucht zu sehen, wo sind die einzelnen Schwerpunkte, die jede Organisation übernehmen kann.
Caritas Ukraine hat in der Folge vor allem Beratungszentren von Frauen für Frauen eingerichtet. Sie sollen Anlaufstelle sein für Ukrainerinnen, die ins Ausland wollen. Die Bevölkerung soll wissen, so Vaskovic,
dass selbst Frauen, die illegal im Ausland sich aufhalten, Rechte haben und dass sie sich, wenn sie in Not geraten sind, durchaus an die Polizei wenden können, um Hilfe zu erhalten, um aus einer Notsituation herauszukommen.
Die meisten Opfer von Menschenhandel stammen aus dem Westen der Ukraine, sagt der Caritas-Präsident. Die griechisch-katholische Kirche spielt hier eine bedeutende Rolle.
In der griechisch-katholischen Kirche haben wir auch ein verheiratetes Priestertum und daher ist es sehr gut, dass wir auch die Frauen der Priester, die oftmals sozial engagiert sind und in den Vereinen mitarbeiten, auch trainieren, um auf das Problem positiv eingehen zu können, sie informieren können über das Problem des Frauenhandels und über die Möglichkeiten, Frauen, die in Not geraten sind oder zurückgekommen sind aus der Situation gehandelter Frauen, wie man auf ihre Probleme eingehen kann und sie nach der Rückkehr in die Ukraine unterstützen kann.
Der Wechsel auf einen anderen Kontinent, nach Südamerika. Seit mehreren Wochen gehen dort in Venezuela Studenten auf die Straße, um für Meinungs- und Pressefreiheit zu demonstrieren. Auslöser ist der Lizenzentzug für den Privatsender RCTV durch Staatschef Hugo Chavez. Der bezeichnet die Studentenrevolten als riesige Manipulation und obszöne Medienshow. Menschenrechtsorganisationen wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte schlagen Alarm. Mario Galgano hat bei Martin Lessentin nachgefragt, Menschenrechtsexperte bei der IGFM.
Die Kirche hat sich schon versucht, vor RCTV, diesen bekanntesten, traditionsreichen Fernsehsender, zu stellen. Die Kirche hat sich dafür eingesetzt, dass er nicht die Lizenz verliert. Aber der ignorante Chavez hat leider nicht auf Kirchenvertreter gehört. Im Gegenteil, er hat mit sehr aggressiven Tönen das zurückgewiesen, was aber Gottlob nicht dazu geführt hat, dass die Bischöfe und die Priester in Venezuela ihren Mut verloren hätten. Sie sind auch jetzt zum Beispiel an der Seite der Studenten und an der Seite des Fernsehsenders Globovision, der als nächster möglicherweise abgeschaltet wird.
Der Sender RCTV sendet sein Programm, seitdem er abgeschaltet wurde, auf dem Internetportal YouTube. Somit scheint doch das Problem eigentlich gelöst zu sein.
Wir haben die Europäische Union darauf hingewiesen und wir hoffen, dass Frau Merkel und die Regierungschefs der EU ganz deutlich machen, dass dies eine schwerwiegende Fehlentwicklung ist und entsprechend bei der Chavez-Regierung vorstellig werden und auch ihr Mögliches tun, natürlich um die Bedrängten zu unterstützen. Venezuela ist ein reiches Land an Bodenschätzen. Mit den Dollars, die Venezuela aus dem Ölgeschäft bezieht, unterstützt es leider auch außerhalb des Landes sehr fragwürdige Ziele. Venezuela ist der Hauptsponsor des Castro-Regimes, seitdem Chavez das Sagen hat.
Papst Benedikt war in Assisi. Er war der 17. Papst, der die Stadt des heiligen Franziskus besucht hat. Doch er war der Erste, der sich auf Pilgerschaft auf den Spuren des Heiligen in seiner Stadt gemacht hat. So wie jährlich Millionen von Menschen aus aller Welt. Denen hat Assisi etwas zu sagen. Der Weltkirche muss diese Stadt Beispiel geben. Das betonte der Papst bei seinem Treffen mit dem Klerus und den Ordensleuten Assisis am Sonntagnachmittag im Dom der Stadt.
Die Millionen di pellegrini che passano per queste strade, attirate dal carisma di San Francesco.
Die Millionen von Pilger, die angezogen vom Charisma des Franziskus durch diese Straßen ziehen, müssen eine Hilfe bekommen, den Wesenskern des christlichen Lebens zu finden und sich nach seiner hohen Messlatte ausstrecken. Und das ist eben die Heiligkeit. Die Christen unserer Zeit stehen immer öfter vor der Versuchung, einen verminderten Christus anzunehmen, der zwar in seiner außergewöhnlichen Menschlichkeit bewundert wird, aber in dem tiefen Geheimnis seiner Göttlichkeit zurückgedrängt wird. Genauso erleidet Franziskus eine Art von Verstümmelung, wenn er für Werte ins Spiel gebracht wird, die zwar wichtig sind und von der gegenwärtigen Kultur hoch geschätzt werden, aber so seine Grundentscheidung vergessen wird. Wir können sagen, das Herz seines Lebens ist die Entscheidung für Christus.
Ad Assisi c'è bisogno più che mai di una linea pastorale di alto profilo.
In Assisi braucht es mehr denn je eine stark profilierte Pastoral. Deshalb müsst ihr, Priester, Diakone und Menschen des geweihten Lebens, ganz stark das Privileg und die Verantwortung spüren, an diesem Ort der Gnade zu leben. Es stimmt, dass viele, die in diese Stadt kommen, allein schon von ihren Steinen und ihrer Geschichte eine wohltuende Botschaft erhalten. Die Steine sprechen wirklich. Das entbindet nicht von einem starken geistlichen Angebot. Das hilft, sich auch den vielen Versuchungen des Relativismus zu stellen, die die Kultur unserer Zeit kennzeichnen.
Assisi, il dono. Assisi
hat die Gabe, Menschen aus vielen Kulturen und Religionen anzuziehen, im Namen eines Dialogs, der einen unverzichtbaren Wert hat. Keine Angst, ihr Lieben. Auf diese Stadt, auf diese kirchliche Gemeinschaft schaut die Kirche aus allen Regionen der Welt mit besonderer Zuneigung. Der Name von Franziskus, gemeinsam mit dem von Clara, fordert, dass diese Stadt sich durch eine besondere missionarische Botschaft auszeichnet. Die vielen Pilger, die nach Assisi kommen, regen diese Kirche an, über sich hinauszugehen. Und mit diesem Auftrag Papst Benedikts endet das Weltkirchenmagazin. Mehr zum Besuch in Assisi lesen und hören Sie übrigens auf unserer Homepage. Ein eigener Link mit dem Titel Der Papst in Assisi. Für heute und für hier verabschiedet sich Birgit Pottler. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.